Wir gehen heute ins Krankenhaus, wir gehen nach Polsum und wir gehen zur Radstation.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Und wir dürfen heute wieder zurück begrüßen Katharina Gülke. Herzlich
Hallo,
willkommen.
Hallo, danke schön. Ich freue mich sehr.
Wir uns auch. Du warst ja ein bisschen unterwegs in anderen Gefilden, nördlich der Lippe. Aber jetzt bist du wieder fest bei uns dabei.
Yes.
Wunderbar.
Jetzt wird man mich auch wieder öfter hören und sehen hier.
Das ist schön. Dann haben wir noch Patrick Köllner dabei.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Das erste Thema ist allerdings nicht so lustig. Wir sind jetzt nur locker eingestiegen.
Ja.
Es geht um Gewalt in der Notaufnahme. Das ist leider mittlerweile ein Thema, was vor allen Dingen die Mitarbeitenden in den Notaufnahmen umtreibt. Nämlich, da kommen nicht nur Leute hin, die Hilfe wollen, sondern auch Leute, die dann ja tatsächlich gewalttätig werden. Aus diversen Gründen. Katharina, erzähl mal. Du hast mit der Paraklinik und mit dem Marienhospital gesprochen. Was sagen die dazu? Wie ist überhaupt die Situation im Moment?
Ja, also natürlich aus beiden Krankenhäusern hörst du, dass schon die Menschen angespannter sind, dass vor allem die verbale Gewalt deutlich zugenommen hat. Und das sind natürlich verbale Gewalt in Form von Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin zu Bedrohungen auch. Es gibt in beiden Krankenhäusern in der Notaufnahme auch körperliche Gewalt, das sind aber die deutlich wenigeren Fälle und es kommt deutlich seltener vor. Also es ist schon eher die verbale Gewalt oder mehr die verbale Gewalt. Aber auch das kann man ja nicht, finde ich, einfach auf sich sitzen lassen. Und auch das geht überhaupt nicht. Ich finde, das ist, da sollte man auch keinen Unterschied machen. Weil auch das beschäftigt natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem wenn du das dann fast alltäglich hast und dich damit auseinandersetzen musst. Verbale Gewalt ist der große Punkt in den Notaufnahmen und du hast gerade schon die Ursachen angesprochen, dazu haben sie mir natürlich auch was gesagt und ich war in der Marienhospital in der Notaufnahme auch selber, habe da mit dem Chefarzt Sascha Ostrowski, mit einer Krankenschwester Lisa Ponewas gesprochen, mit der stellvertretlichen ärztlichen Leiterin und mit dem neuen Gewaltschutzbeauftragten Thomas Zichos. Denn der Kernverbund, zu dem das Marienhospital ja gehört, die sind im Februar dem Präventionsnetzwerk Hashtag sicher im Dienst beigetreten. Die beschäftigen sich vor allem mit Angestellten im öffentlichen Dienst, die dann halt, das Ziel ist, geschützt zu werden, dass die besser geschützt werden, dass so ein Netzwerk entsteht, wo man sich austauschen kann. Und in dem Zuge hat Thomas Schichos mit seinen Kollegen als neuer Gewaltschutzbeauftragter einen Meldebogen entwickelt, um dann Übergriffe, das ist aber nicht nur körperliche und verbale Gewalt, sondern da sind auch sexuelle Übergriffe, auch das ist ein Thema, haben sie mir nochmal bestätigt, melden kannst. Das sozusagen soll das erfassen, damit man auch am Ende mal Zahlen hat, weil Sascha Ostrowski hat auch ganz oft betont, dass kaum ein Krankenhaus natürlich Zahlen dazu sagen kann. Also ich habe die Geschichte tatsächlich in Dorsten und Haltern auch schon gemacht und auch da, weil ich gefragt habe, wie oft kommt sowas vor? Klar konnten die alle sagen, das ist vor allem verbale Gewalt, ist so ein fast alltägliches Problem, aber Zahlen dazu liefern konnte halt auch keiner. Und es ist ja auch schwer.
Wahrscheinlich, weil es im Alltag auch so, dann man hat Besseres zu tun, als sich es damit zu beschäftigen.
Eben. Und sie hoffen auch, dass durch diesen Meldebogen die Schwelle auch gesenkt wird, dass die Leute, egal was es ist, wirklich dann auch melden, damit sowas erfasst wird. Und das ist natürlich dann nicht nur fürs Marienhospital selbst, sondern halt natürlich für alle Kliniken im Kernverbund. Aber da geht's dann halt so die Art des Übergriffs, die Form des Verhaltens. Also waren es jetzt Beleidigungen oder war es eher schwere körperliche Sachen? Du kannst auch angeben, ob schon Anzeige oder Hausverbot erstattet wurde. Wenn nicht, kann man dort angeben, ob man das möchte. Entweder eins von beiden oder beides. Dann wird das sozusagen als Klinikverbund, das ist dann nie die Einzelperson, die dann sozusagen Anzeige erstattet, sondern Kern setzt sich dann davor, um die Mitarbeiter zu schützen, damit der Name dann nicht in die Öffentlichkeit kommt oder.
Kern ist die Betreibergesellschaft.
Genau. Bei den Hausverboten ist natürlich das große Problem, dass Krankenhäuser natürlich versorgungspflichtig sind. Also wenn das ein akuter Notfall ist, dann ist das große Ding, dass die natürlich so lange, bis der Patient stabil ist, die weiter versorgen müssen. Dann kann natürlich, danach müssen die nicht weiter behandelt werden, dann können die in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Sascha Ostrowski meinte zu mir aber auch, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich in anderen Krankenhäusern dann anders verhalten, ist natürlich jetzt auch nicht gerade groß. Und deswegen, also wer zum Beispiel im Marienhospital Hausverbot hat, der wird sich in anderen Krankenhäusern in der Regel auch nicht anders verhalten. Deswegen, klar, sollte man das machen, aber es ist halt die Frage, inwieweit das dann wirklich was bringt.
Ist wahrscheinlich mehr so eine rechtliche Sache, dass man was in der Hand hat im Nachhinein, falls er dann nochmal auffällig wird.
Genau.
Ne? Dass man sagen kann, pass mal auf, hier war es auch schon so.
Genau, genau.
Haben die denn auch was dazu gesagt, was die Gründe dahinter sind?
Also Hauptursache ist wirklich Wartezeit. Die Leute, das haben die sozusagen, also ist mal, die Paracelsus-Klinik hat das nicht so ausdrücklich gesagt. Die haben halt gesagt, dass dass Leute schon weniger Zeit hätten und ungeduldiger seien. Ich habe im Marienhospital natürlich auch vor allem die Krankenschwester fragen könnten, Lisa Pone war es, die das natürlich jeden Tag am eigenen Leib erfährt und die ist auch schon seit 13 Jahren in der Notaufnahme des Marienhospitals und sie sagte auch so, ja, Hauptauslöser, also definitiv Wartezeit. Sie meint auch, sie hätte beobachtet, dass die Menschen schon mehr auf sich selbst fokussiert wären viele wüssten auch einfach nicht, wie in der Notaufnahme behandelt wird oder wie die Reihenfolge bestimmt wird, wann man drankommt. Viele würden wohl auch immer noch denken, dass sozusagen wer zuerst kommt, wird auch zuerst behandelt. Aber in allen Notaufnahmen ist es ja eigentlich so, ist dieses Triage-System. Das heißt, es wird nach Dringlichkeit eingestuft. Du kommst in die Notaufnahme, wirst einmal schon mal gesichtet, wie schlimm du verletzt bist. Und dann wird das sozusagen eingeteilt in von ganz dringlich bis kann noch ein bisschen länger warten. Und dann entstehen halt eben die Wartezeiten und viele verstehen das nicht, wenn dann irgendwie andere aus dem Wartezimmer, die viel später gekommen sind, halt sozusagen aus deren Sicht vorgezogen werden, die aber halt einfach dringender behandelt werden müssen. Lisa Ponevas hat aber mir auch erzählt, dass wenn man mit den Menschen wirklich spricht, ihnen das erklärt, da ruhig an die Sache rangeht, dann verstehen die allermeisten das wirklich. Und die Leute, die das nicht verstehen wollen, die kriegst du dann halt auch, egal mit welcher Erklärung nicht.
Das hatte ich auch schon öfters mal gehört. Ich habe vor ein paar Monaten so eine Geschichte auch mal in Herten gemacht, auch mit Hausärzten. Und da sagte ein Hausarzt, ja, wenn man die Leute damit konfrontiert, dann entschuldigen die sich sogar.
Ja.
Also dann werden die wirklich handsam, weil viele offenbar das nicht so wirklich auf dem Schirm haben, wie das nach außen wirkt, was die da tun.
Ja.
Also die meinen es dann noch nicht mal so aggressiv, wie es rüberkommt. Sicherlich nicht bei allen der Fall, aber gibt genug, die kann man dann zur Ruhe bringen.
Ja, genau.
Und das ist auch, bei denen war das zumindest im Konzept so, Deeskalation an allererster Stelle, Verteidigung oder sogar irgendwie einen Panikraum aufsuchen, was es auch gibt. Also ich weiß, das Elisabeth-Hospital in Herten hat das. Da gibt es einen Panikraum extra für die Mitarbeiter, falls da wirklich mal einer richtig austillen sollte. Aber das ist dann immer so das letzte Mittel.
Ja.
Erstmal gut zureden sozusagen.
Ja. Sascha Ostrowski hat auch nochmal betont, dass Prävention wirklich das A und O ist. Durch diesen Beitritt in Hashtag sicher im Dienst wird es jetzt auch im November sogenannte Multiplikatoren-Schulungen geben. Das heißt, Mitarbeiter aus den zentralen Notaufnahmen des gesamten Kernverbundes werden dann eben geschult und können dann sozusagen ihre Kolleginnen und Kollegen selber schulen. Was natürlich, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil ist, wenn es nicht jemand von extern ist, der so, auch wenn das praktisch vermittelt, aber ist es immer noch jemand von außen. Und wenn du wirklich jemanden hast, den du seit Jahren kennst, wer der Kollegin ist von dir oder Kollege, das dann sozusagen an dich weitergibt und dich selber schulen kann, ist, glaube ich, echt eine ganz gute Idee. Deeskalationstrainings gibt es auch im Kernverbund immer wieder. Also es gibt eben auch so ein Schulungssystem, wie zum Beispiel bei uns auch. Mhm. Da können Leute auch immer wieder teilnehmen, also Deeskalation. Und Lisa Ponevas hat in einer Weiterbildung auch mal ein Deeskalationstraining gemacht und meinte halt auch wirklich, das, was du gerade auch gesagt hast, dass es ihr sehr geholfen hat, wie man auf die Leute zukommt, so ist auch das Outcome. Und die spiegeln das dann sozusagen. Wenn du dann gleich schon mit gestresst und gehetzt, weil in der Notaufnahme ist es natürlich hektisch und stressig. Aber wenn du so auf die Leute zugehst, dann spiegeln die das natürlich dir auch noch wieder. Wenn die sowieso schon in Rage sind, wird es dann natürlich noch schlimmer. Deswegen, das ist denn klar, so das Marienhospital setzt da ganz klar auf Prävention. Genauso wie die Paracelsus-Klinik. Auch die haben einige Präventionsmaßnahmen, also in der Grundausbildung sind die gut ausgebildet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wüssten sich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten, kriegen halt auch immer wieder kontinuierlich Schulungen. Was ich da spannend fand, die Notaufnahme der Paraklinik ist videoüberwacht.
Oh.
Das ist im Marienhospital nicht. Sascha Ostrowski meinte so, da könnte man mal drüber nachdenken, aber in der Paraklinik gibt es Kameraüberwachung. Im Marienhospital gibt es keinen Panikroom, was du gerade gesagt hast, jetzt spreche ich schon Denglisch, Panikraum, sondern bei denen ist es so, der Empfang ist so geregelt, dass man die Tür nur von innen aufmachen kann. Das heißt, es war früher wohl anders, da konnten die Leute echt einfach reinkommen und dann haben auch mal die Mitarbeiter die Tür vom Kopf gekriegt, weil sie dann irgendwie blöd dahinter standen. Und das ist mittlerweile geändert, du kannst nur noch sozusagen mit einem Chip kannst du die Tür aufmachen und dann müssen die Leute halt klopfen oder klingeln, wenn sie da was wollen. Und kannst nach hinten raus, können die dann noch raus, wenn sie irgendwie mal weg wollen, wenn es wirklich gefährlich ist, aber da kommen die Patienten da nicht hin.
Ja, ich find die Situation wirklich unfassbar eigentlich. Also dass Leute, die in der Notaufnahme arbeiten, die weiß Gott einen der schlimmsten Jobs haben, die man sich so vorstellen kann, dass die sich jetzt mit Deeskalationskursen beschäftigen müssen und solchen Sachen da täglich, also die nicht nur in Mal, also bundesweit.
Das ist bundesweit.
Dass man sich bundesweit damit auseinandersetzen muss. Und das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, das ist wirklich unfassbar. Ja. Das geht überhaupt nicht. Also
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wir sind insgesamt ungeduldiger geworden, alleine so, ich sag mal, die ganzen medialen Sachen, die auf einen einprasseln, ne? Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, dementsprechend alles nur noch schnell, 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 und dementsprechend spiegelt sich das da auch wieder.
Ja.
Das ist, Lisa
Ponevas meinte auch nochmal, das fand ich auch einen sehr spannenden Punkt, weil ich habe sie ja dadurch, dass sie jetzt eben seit 13 Jahren auch in der ZNA des Marienhospitals arbeitet, gefragt, ob sich die Situation verändert oder verschlechtert hat über die Jahre. Hat sie natürlich bejaht, also das hätte ich jetzt auch komisch gefunden, wenn nicht. Sie hatte das Gefühl, dass Corona da auch eine große Rolle gespielt hat, die Pandemiezeit, dass irgendwie danach die Leute auf sie immer noch stressiger und hektischer wirken und dass es davor hat sie das nicht so erlebt. Dass sozusagen die Pandemie nochmal so ein Wendepunkt war, weil natürlich da auch ganz viele, das war ja im Krankenhaus ganz schlimm, dass manchmal Angehörige gar nicht zu den Leuten mit durften, wenn die Leute sogar an Corona gestorben sind, sich nicht verabschieden durften und diese Ungewissheit, das meint es nämlich auch noch, ist einer der Hauptauslöser, Ungewissheit, Schmerzen natürlich, also wenn man Schmerzen ist, ist klar, dass man ungeduldiger ist und was eine große Rolle spielt, vor allem auch bei körperlicher Gewalt, sind Intoxikationen, also Drogen, Alkohol. Aber da sind die Leute dann natürlich auch nicht mehr Herr ihrer Sinne.
Ja, und ich glaube, das ist dann auch eines der Probleme, das gab es auch schon immer.
Genau.
Alkoholisierte, die um sich schlagen. Aber das mit der Pandemie, das ist mir auch aufgefallen, also in ganz vielen Bereichen ich weiß nicht, das hat uns, glaube ich, nicht gut getan, dass wir eingesperrt werden.
Ja. Also es war auch die Kombination aus Pandemie und ich kann überall Kommentare schreiben. Also das war, dass die Leute sich eben halt anders informiert haben und dann auch irgendwo Wahrheiten gesucht haben, wo keine waren und dann das so verbreitet haben. Also das ist ja mit Sicherheit auch so eine Unsicherheit, auch eine Angst vielleicht oder so und dann eben auch so die Medien, die auf einen reinprasseln. Viele waren vielleicht auch überfordert und haben dann, wenn sie irgendwie eine Lösung gefunden haben, irgendein Internetguru, der ihnen was erzählt hat, hier Impfungen und so weiter, was alles passiert, das ist so eine Entwicklung, die hat sich dann auch so durchgezogen. Ja. Also als die Pandemie dann abgeflaut ist, dann gab es dann andere Sachen. Jetzt der Ukraine-Krieg oder Klimawandel oder so. Die Leute spinnen sich da so eine Wahrheit zusammen und beruhigen sich damit auch ein bisschen und tragen das dann auch so in die Online-Welt. Ne? Und das erleben wir auch. Haben wir erlebt. Bei Corona, was da für Kommentare waren. Wir haben am Ende haben wir einmal in der Woche haben wir die Zahlen veröffentlicht, die vom Kreis kamen. Mehr haben wir gar nicht mehr gemacht. Die nackten Zahlen. Kommentare drunter, ihr mit eurer Hetze, muss das sein? Und
Und die eigentliche Hetze, die kam von anderen Seiten. Ne? Es wurde ja diese ganze Ungewissheit und so weiter, das wurde ja vor allen Dingen von bestimmten Gruppen befeuert dann, die sofort gesehen haben, oh, das kann man sich zunutze machen, um wieder Leute an sich zu reißen. Dementsprechend wurde es dann, das ist wie Spiritus auf den Grill schütten. Ne? Da kommt halt nochmal eine Flamme raus und das kann gefährlich werden. Haben die denn außer jetzt Verteidigung quasi auch noch andere Lösungsansätze? Gibt's da was? Oder haben die eine Idee, was man vielleicht generell machen sollte, was jetzt noch nicht mal ein Krankenhaus leisten kann, sondern...
Nee, da in die Richtung tatsächlich, nee, also klar, sie sagen, beide Krankenhäuser betonen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, haben wir jetzt auch schon gesagt, dass das natürlich nicht nur das Gesundheitssystem trifft, sondern halt super viele Bereiche im Leben. Also man merkt ja schon, wenn man einkauft, an der Kasse steht und die Schlange lang ist, dass die Leute da auch schon ungeduldig sind und unbedingt drankommen wollen. Das nicht, Prävention ist in beiden Krankenhäusern wirklich das Wichtigste. Sascha Ostrowski hat mehrfach auch betont in einem Gespräch, dass er hofft, dass man eben so durch Deeskalation und ganz viel Information, also er meinte, das fand ich auch einen sehr prägenden Satz, je mehr Informationen die Leute bekommen, desto ruhiger werden sie irgendwann und dass man halt vor allem in den Notaufnahmen dann dieses Triage-System nochmal über Bildschirme erklären soll. Die haben bisher ein Plakat da hängen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären das natürlich dann auch, aber dass halt wirklich mehr Informationen über das Triage-System oder auch das zum Beispiel, was ja die Leute im Wartezimmer nicht sehen, ist, was sozusagen im hinteren Bereich passiert, also wenn Rettungswagen ankommen und da dann halt irgendwie lebenskritische Menschen, Patienten eingeliefert werden, das kriegt man in dem Wartebereich der Notaufnahme ja gar nicht mit, dass solche Sachen auch nochmal ein bisschen mehr kommuniziert werden. Und wie gesagt, er hofft einfach, dass durch Deeskalation und Prävention viel Gewalt einfach verhindert wird. Die Paraklinik setzt natürlich auch auf Prävention, hatte ich ja schon gesagt. Und bei denen ist es so, dass bei der Erstanmeldung in der Notaufnahme, das ist immer direkt hinter einer Scheibe, also da gibt es gar keinen direkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Patienten. Und es sind immer mehrere Kollegen im Einsatz, das ist in der Marienhospital natürlich genauso. Die Kamera hatte ich schon gesagt und auch da ist systematische Dokumentation auch gegeben. Also Übergriffe sollen gemeldet werden, da soll dann auch Konsequenzen dafür geben. Die Leute werden nach schwierigen Situationen da professionell betreut nach Angaben des Chefarztes und genau solche Sachen werden dann halt gemacht.
Ja, wo du gerade sagtest, Information, ich glaube, das ist somit das wichtigste Mittel auch. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung auch, mit einer verwandten Person mal in der Notaufnahme gewesen, da ging es um eine Voruntersuchung für eine OP. Mhm. Und wir haben da 4 Stunden gesessen. Nur, es hatte uns halt auch vorher keiner gesagt, ja, der Arzt, der das macht, der ist jetzt gerade noch in der Operation. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendjemand, der nur diese Vorgespräche oder was auch immer macht. Das ist halt der Operateur sozusagen und der hat jetzt gerade noch einen Auftrag.
Ja, ja.
Ne, und das kann man halt auch nicht planen. Aber das wusste ich halt vorher auch nicht. Ich habe dann auch nach, ich glaube, 2,5, 3 Stunden habe ich irgendwann mal nachgefragt, wie ist denn? Und da sagten die das. Und ja, sowas muss man als Patient natürlich wissen. Wie läuft das da ab? Dann wundert man sich auch nicht so.
Genau.
Also ich kenne es von der Uniklinik in Essen, da war ich mal in so einem Raum, da steht dann im Wartezimmer, ist ein Zettel an der Wand, hier kann es 5 bis 6 Stunden dauern. Also da ist natürlich erstmal ein Hammer so, den man vom Kopf kriegt, wenn man denkt, wie kann das sein? Aber dann weiß ich wenigstens Bescheid, da kann ich mich drauf einstellen. Dann gehe ich halt da irgendwo im Döner essen oder sonst was, wenn ich da in Gelegenheit habe. Aber das ist dann so ein Mittel, um das bisschen zu deeskalieren, ne? Also wenn ich Informationen gebe. Ne?
Genau.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles funktioniert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr so viel Massel damit haben in Zukunft. Ja. Aber ich befürchte mal, dass das nicht ganz so einfach ist.
Nee, dadurch, dass das einfach ein gesellschaftliches Problem ist, da muss sich dann halt da was ändern. Und auch, also wie willst du das ändern? Da kann ja auch selbst die Politik keine Vorgaben oder sonst irgendwas machen. Das sind ja Verhaltensweisen. Und das in den Griff zu kriegen, das wird eine große Aufgabe.
Ja. Aber da kann,
Also ich meine, jeder weiß ja eigentlich aus Dutzenden von Dokus im Fernsehen, was das für eine Arbeit ist, die man da die Notaufnahmen ist. Also Leute, benehmt euch. Also seid dankbar, dass wir Leute haben, die so einen Job machen. Also das kann nicht sein. Also und auch wer da einem an die Gurgel geht, weil er da nicht schnell genug bedient wird in der Notaufnahme, der für mich, also Hausverbot und auf Wiedersehen. Ja. Also ganz klar.
Das hat Sascha, der Punkt ist auch nochmal gut, das hat Sascha Ostrowski nämlich auch angesprochen und mehrfach betont, dass natürlich diese ganzen Präventions- und Schutzmaßnahmen auch dazu beitragen sollen, dass natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sicher fühlen sollen und so halt auch an ihrem Arbeitsplatz bleiben. Weil keiner im Rettungsdienst, also sei es jetzt halt wie gesagt Krankenhäuser, Feuerwehr, Polizei, Sanitäterinnen und Sanitäter, können sich's halt leisten, Personal zu verlieren. Weil wenn das dann irgendwann jetzt mal wirklich ganz, ganz schlimm gezeichnet ist, dass den Job einfach Leute, ganz viele Leute nicht mehr machen wollen, dann haben wir irgendwann einen Versorgungsnotstand. Und wie gesagt, das ist jetzt ganz, ganz schlimm und es ist ganz überzeichnet, aber das darf auf gar keinen Fall passieren.
Naja, in der Pflege haben wir es ja teilweise
eben,
schon. Ne?
Eben.
Aber wo du gerade sagtest, die Politik kann da nicht viel machen. Ich glaube schon, dass die ein Stück weit was machen kann, weil ich würde jetzt einfach mal so ins Blaue hinein vermuten, dass viel von dem Unmut auch daher kommt, dass man sehr viel Unsicherheiten heutzutage hat.
Ja, gut.
Wenn du jetzt in den letzten Monaten vor allen Dingen, aber in den letzten Jahren sowieso, du weißt nicht, ist deine Rente noch sicher? Was passiert, wenn ich arbeitslos werde? Kann ich überhaupt meinen Job behalten? Wie sieht's mit Krankenkassenbeiträgen aus und so weiter? Du hast ja andauernd irgendwelche Unsicherheiten, dann werden wieder Förderungen eingestellt, die es vorher gab, auf die man sich verlassen hat und. Und dann erzählt dir da noch einer, alle sind dumm und faul, so nach dem Motto. Damit bringst du natürlich auch keine Ruhe in die Gesellschaft rein. Und ich glaube, das kann man so auf politischer Ebene schon hinkriegen, dass man den Leuten ein besseres Gefühl einfach gibt und denen so ein paar Sicherheiten auch mal gibt und nicht immer nur fordern. Ne? Ich meine, hört sich jetzt ganz blöd an, aber dafür zahlen wir Steuern.
Ja.
Ne? Also
Naja, Sicherheiten sind, weiß nicht, 46 Milliarden, die so an sozialen Hilfen so ausgegeben werden. Also der Staat fördert ja ganz schön viel Sicherheiten. Ne? Also,
das ja, aber es wird ständig nur über irgendwelche Leute diskutiert, die einen winzigen Bruchteil ausmachen. Ne? Also diese Totalverweigerer und so weiter. Mhm. Das ist auf Bundesebene gesehen ist das nichts letzten Endes. Aber ja. Das wird immer groß aufgehängt und da wird Unmut geschürt und Hass teilweise ja auch, der da rauskommt. Ich glaube, wenn man sowas mal sein lassen würde einfach und mal ein bisschen mehr auf Harmonie setzen würde. Ja, aber ist wahrscheinlich auch deutlich einfacher gesagt als getan.
Ja.
Ja, aber generell, also so eine Entwicklung, das geht nicht. Also
nein.
Wirklich Personal in Notaufnahmen angehen und nur beleidigen oder so, das geht nicht.
Also, nein, ne, überhaupt nicht.
Definitiv nicht. Ja. Naja, dann warten wir da mal ab und bleiben auch dran.
Ja.
Und damit kommen wir jetzt zur Werbung. Alles, was ihr hier hört, das findet ihr auch bei uns auf der Website. Marla-Zeitung.de ist die Adresse. MZ Plus heißt die App. Die gibt's für iOS und Android. Und da haben wir nach wie vor das Angebot, 6 Monate für nur 1 Euro austesten. Und da findet ihr dann nicht nur diese Geschichte, sondern ganz viel anderes noch. Andere Podcasts, Livestreams, Bildergalerien, aktuelle Reportagen und so weiter und so fort. Einfach mal reinschauen. Dann gibt's auch nach wie vor unsere Aktion Taschengeldjäger für 13- bis 17-Jährige, die ein bisschen dazu verdienen wollen mit dem Verteilen von Prospekten und Zeitungen. Und da schaut mal auf taschengeldjäger.de, Jäger mit AE geschrieben. Und da findet ihr alle weiteren Infos. Und das dritte, Katharina, du kannst es immer noch mitreden, oder?
Der Film läuft gerade im Kopf ab. Telesales Manager.
Genau. Und ganz wichtig, der HR Payroll Specialist, den es jetzt
ja,
auch noch,
genau.
Den wir jetzt auch noch mit auf der Liste haben, geht um unseren Werbemarkt. Wenn ihr Werbung verkaufen wollt und könnt, dann seid ihr da genau richtig unter exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr alle Infos dazu und direkt auch eine Möglichkeit, euch zu bewerben. Dann kommen wir jetzt mal, gehen wir nach Polsum. Da geht es ums Ehrenmal. Da bist du im Thema, Patrick, ne?
Ja.
Erzähl mal, was ist damit los?
Ja, eigentlich ist der Kollege Thomas Brüschter im Thema. Der hat die letzten 2, 3 Geschichten gemacht. Und es geht um Folgendes. In Polsum gibt es ein Mahnmal für die Gefallenen der letzten beiden Weltkriege, die wir hatten. Und das Ding ist in die Jahre gekommen. Das ist aus dem Jahr 1933, so viel ich weiß. Und das war nicht mehr so schön und auch nicht mehr so zeitgemäß. Und das sollte jetzt erneuert werden. Das kostet eine ganze Menge, und zwar knapp 105.000 Euro. Also 10.000 Euro sind durch Spenden zusammengekommen. Und 94.500, habe ich gesehen, kommen vom Land NRW. Also damit ist schon mal die Finanzierung dieses Dings gesichert. Das wird ein ganz schöner Brocken, 5,80 Meter hoch und knapp 30 Tonnen schwer, also sehr viel Beton wird da verbaut. Der Malerbauunternehmer, der Karl Fromme, der hat sich dafür stark gemacht, das auch ein bisschen zu unterstützen. Und dahinter steht auch der Heimatverein Polsum. Ne? Ist ein Verein, wer den nicht kennt, die haben knapp 830 Mitglieder, also ist schon eine große Nummer, also viele Leute in einem Dorf sind da engagiert und die stehen auch dahinter, dieses Ding halt zu erneuern. Also das ist jetzt kein Denkmal, um da irgendwelche Kriegs da zu feiern, sondern es ist wirklich ein Mahnmal. Das versteht sich halt eben auch als wieder das Vergessen, warum das alles so passiert ist. Es soll dann einen Pfad gegen das Vergessen geben, da sollen QR-Codes installiert werden, dass man dann gucken kann, was da so Sache ist und mehr über die Hintergründe erfahren kann. Und am Freitag dieser Woche, am 22. ist da die Grundsteinlegung um 16 Uhr. Das ist an der Ecke Burerstraße und Dorfstraße. Wenn Sie uns ein bisschen später hören, einschalten, dann war das am Freitag, den 22. genau. um 16 Uhr. Wir werden
das ist dieser seltsame längliche Parkplatz an der Kreuzung, wo man nach Bur fahren kann.
Ne? Ja, ja, der, also an der Ecke da, ne?
Ja,
ja, ja, da ist das, ne? Und das wird dann jetzt zelebriert eben, Grundsteinlegung. Und das soll so im Frühjahr 2027, beziehungsweise so in der ersten Hälfte 2027, soll das Ding dann fertig sein. Ne? Also die Stadt ist da auch involviert, also alle sind da beteiligt, helfen und sind eigentlich guter Dinge, dass das ein schönes Mahnmal wird.
Das klingt ja schon mal gut. Wie teuer? Hast du ja 105.000
Euro, ja.
Wie kommt das zusammen? Die spenden alle oder gibt es da auch größere Leute, die irgendwie...
Also 10.000 Euro hat wohl der Verein an Spenden zusammengetragen und der Rest kommt dann Fördermittel vom Land NRW.
Ne? Also das gibt es dann alles?
Das gibt es dann, ja genau. Ne? Also die wussten, wie sie das anpacken müssen und sieht man, man denkt, wenn nur so ein Betonklotz oder so, aber der kostet über 100.000 Euro, weil eben QR-Codes, da ist ein bisschen Hightech auch mit bei, ne? Und dann so ein paar Stelen kommen da auch hin, dass man da so rumlaufen kann. Das wird eine schöne Anlage, denke ich mal. Also diesem Gedenken auch würdig.
Ja. Weil gerade Erster Weltkrieg vergisst man ja auch häufig. Ja. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Wir reden sehr häufig über den Zweiten und die Nazizeit und so weiter, aber der Erste Weltkrieg war ja auch nicht ohne.
Der war schon heftig, ja.
Also, das war ja auch der blanke Wahnsinn.
Ja, also die Zahlen, die ich hier habe, also im Ersten Weltkrieg sind in Polsum 72 Leute gefallen und im Zweiten nur 45, aber noch ein paar Zivilisten auch, die noch dazukommen, ist schon erheblich. Ne? Und also das soll auch eben daran erinnern, also Leute, wenn euch irgendwer sagt, zieht in den Krieg, das sind meistens Leute, die nicht selber an die Front müssen, die das gut finden und das Ergebnis ist dann sowas, dass man auf dem Mahnmal steht.
Ne? Sehr, sehr zu empfehlen, egal ob die alte Version oder das Remake, im Westen nichts Neues.
Ja.
Das ist ein Film, der ist sehr, sehr genial, was gerade diese Thematik angeht, ne? Zieht in den Krieg und Helden sein und so weiter und dann kommt die Realität.
Ja. Ja, dafür ist dieses Mahnmal gedacht, also wirklich ein Highlight fürs Dorf auch im nächsten Jahr, also bei der Einweihung, also wenn es dann wirklich fertig ist, ich glaube, da sind wir dann auch dabei und werden das würdigen, ja, ist eine schöne Sache, ja.
Und Thomas Britsch wird sowieso erstmal wie immer weiter berichten.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
Und dann gehen wir jetzt noch ans andere Ende von Mahl, nach Sinsen nämlich, zur Radstation von der Rebek. Was gibt's da denn zu berichten? Da haben wir jemanden vorgestellt.
Ne? Ja, genau. Also ich habe den Daniel Länger getroffen. Erstmal, also die Rebek unter Rebek ist die Rebek GmbH gehört zur AWO. Ne? Das ist so eine soziale Einrichtung, die helfen Leuten dabei, wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Die helfen Jugendlichen dabei, die vielleicht keinen Schulabschluss haben, die Sprachschwierigkeiten haben. Also Leute, die es schwer haben, in der Gesellschaft Fuß zu fassen, denen helfen. Die bieten denen Kurse an oder Wiedereingliederungen und weiß ich so, Behördengänge und sowas alles. Und die unterhalten auch die Radstation in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Mahl. Die ist in Sinsen am Bahnhof. Wer nicht weiß, wo das ist, also es gibt in Sinsen neben dem Bahnhof, unten an der Ecke Bahnhofstraße, Waldstraße, ist ein Parkplatz und da ist so ein kleines rotes Haus. Das ist so ein rundes Haus, zweistöckig und dahinter ist eine kleine Halle, da sind die Fahrräder drin und die machen da mehrere Sachen. Also zum einen kann man sein Fahrrad da zur Reparatur abgeben. Da sind Leute, die in der Werkstatt sind, die eben auch so wieder eingegliedert werden sollen. Und man kann sein Fahrrad auch parken. Also viele Pendler können für 70 Cent am Tag können die das Fahrrad da abgeben. 8 Euro im Monat und ich glaube 80 Euro im Jahr hat man einen Parkplatz. Ja, ist sehr überschaubar. Also günstiger als ein Abo für einen Streamingdienst im Jahr. Und wenn man jetzt wirklich Pendler ist, mit dem Fahrrad dahin fährt, wunderbar. Das Ding wird wetterfest abgeschlossen, ist da drin und ist sicher. Das machen die alles. Und eben so quasi Umschulung. Ne? Und der Daniel Länger ist jetzt, die letzten 5 Jahre war er in Recklinghausen, der Leiter der Radstation, die da am Bahnhof ist und er hat jetzt nach Mahl gewechselt. Er sagt, er ist auch Maler, dann passt das hier schon. Ne? Und er hat einen schweren Unfall gehabt vor einigen Jahren, konnte seinen Arm kaum noch bewegen, war ein Verkehrsunfall, ist regelrecht in so ein tiefes Loch gefallen, kann man nachvollziehen, wenn man immer wieder über Jahre krankgeschrieben wird und eigentlich arbeiten will. Also man fühlt sich irgendwann nutzlos, ne? Und irgendwie sieht kein Horizont mehr. Und er ist dann durch das Jobcenter und diese Rebek ist er an diese Maßnahme gekommen. Das wäre eine Maßnahme gewesen, die hat er so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also es gab auch andere, die das schon gemacht haben, die wieder so in den Weg zurückgefunden haben. Und das mit Fahrrädern zu machen, ist eigentlich ganz gut, weil also da sind wir wieder bei Corona. Corona hat einen riesen Boom ausgelöst bei Fahrrädern. Stimmt. Die Leute haben sich E-Bikes gekauft, weil man durfte keine Leute treffen, aber im Wald rumfahren oder Feldern, das war möglich. Fahrradfahren war ein riesen Boom und die sagen, der hält bis heute an. Ne? Also wer sich
gerade wegen der E-Bikes mittlerweile.
Auf jeden Fall, ja. Ne? Also es gibt natürlich auch noch Bio-Bikes, die sie da haben, die repariert werden, aber das ist ein Riesenboom und deswegen, wenn man den Job kann, Fahrräder reparieren, hat man eine gute Zukunft.
Und es ist Gold wert, das haben wir ja bei einer Kollegin auch mal miterlebt. Entfällt mir der Name gerade. Auf jeden Fall eine Kollegin, die mal hier war, eine Zeit lang, eine Volontärin, die hatte mit ihrem E-Bike auch Probleme und dann rüber nach Sinsen zu
Laura Wunderlich?
Genau.
Ja. Die war auch Pendlerin, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Die ist sozusagen immer von ihrem Wohnort mit der S9 nach Mahl-Mitte gefahren und hat da sogar, wir haben ja in Mahl mehrere, glaube ich, solche Fahrradabstellboxen, hat da ihr Fahrrad abgestellt und ist dann von da aus zur Redaktion und mit dem, wenn das Wetter gut war, dann auch zu allen Terminen gefahren.
Genau, da sie hatte irgendwie mal ein Problem, dass das der E-Bike-Teil ihres Fahrrades nicht mehr funktionierte in der Radstation konnten die ihr wirklich innerhalb von 10 Minuten helfen.
Ja,
und dann lief das wieder.
Ja, E-Bike war am Anfang ein Problem, Problem bei diesen Radstationen, weil sie kam mit der Technik nicht so klar. Also die Elektronik machen sie heute auch nicht, aber mittlerweile können die alles andere machen. Wenn dann eine Speiche kaputt ist oder die Kette ab oder so, das kriegen die auch alles hin. Ne? Und auch zu relativ fairen Preisen und auch relativ schnell, wie ich so erfahren habe. Ne? Mhm. Es sind mehrere Leute, die da arbeiten in der Radstation. Bis zu 300 Fahrräder können da untergebracht werden. Was die auch noch machen, ist Ende des Monats eine sogenannte Pfundradversteigerung. Das haben wir in den letzten Jahren schon mal ein paar Mal gemacht. Also das sind Pfundräder und auch so Spendenräder, also Räder, die wirklich vom Ordnungsamt irgendwo gefunden werden, die dann irgendwann nach ein paar Jahren nicht abgeholt werden, die werden dann da übergeben. Oder auch Spendenräder. Das heißt, irgendjemand löst einen Haushalt auf und findet im Keller zwei Fahrräder, die noch in Ordnung sind, die man selber nicht braucht, weil es vielleicht auch Biobikes sind, die will ich nicht. Die kann man da abgeben. Die werden dann da straßentauglich gemacht und werden dann versteigert für einen guten Zweck. Was das für ein Zweck ist, das gibt der jeweilige Bürgermeister bekannt. Also in den letzten Jahren hat der Werner Arndt, ich glaube, ans Tierheim ging das mal oder an die Tafel auch und so, wo es gerade brennt. Und in diesem Jahr macht das der Thomas Terhorst. Findet, lassen mich nicht lügen, am 30., den Samstag ist das.
Das kommt, ja, 30. Ja, der 1. Juni ist ein Montag, dann kommt das hin.
Samstag, 12 bis 5. Juni, glaube ich. 12, gucken wir nach. Googeln Sie bei uns auf der Seite. Ich meine, 12 bis 15 Uhr wird das versteigert, gibt Waffeln und Getränke und der Bürgermeister ist da und gibt dann auch bekannt, für wen das gespendet wird. Und die sind wirklich sehr günstig zu kriegen, die Fahrräder. Die sagen also, die kosten eigentlich mit dem ersten Gebot nur das, was wirklich reingesteckt wurde. Wenn da irgendwie ein kleiner Bremsklotz für 7,95 Euro eingebaut wurde, dann sagen die so hier ab 7,95 Euro. Also, und in den letzten Jahren hat die Erfahrung gezeigt, also mehr als 50 Euro haben die kaum gekostet. Sind gute Fahrräder, wenn man mal eben so eins braucht, zuschlagen.
Und das gibt es ja auch schon ziemlich lange hier in Mal, ne? Diese Versteigerung. Ja. Kann ich mich selbst als freier Mitarbeiter damals erinnern, dass es das schon gab. Und das lief auch immer wie Hulle. Also das ist, die konnten in einem Rutsch quasi alles loswerden da.
Das haben die auch schon mal beim Tag der Mobilität gemacht, auf dem Schule vom ASGSG. Da hat das auch schon mal stattgefunden. Und jetzt eben in den letzten Jahren auch da direkt vor Ort in Sinsen.
Ja. Schöne Sache auf jeden Fall und ist sicherlich auch für alle, die mit der Bahn pendeln, die bessere Lösung, weil Parkplatz rund um den Bahnhof finden ist immer schwierig, außer man parkt weit oben an der Grävenkolkstraße und läuft dann halt noch ein ganzes Stück. Und so, warum nicht?
Und dann Fahrrad, du weißt, wo es ist. Also sonst, die Fahrräder werden gerne mal geklaut, die werden zerkloppt, da wird ein Reifen plattgestochen oder platt gedreht, dann stehst du, da kommst du nicht nach Hause, weil du einen Platten hast oder so. Und ich habe da mit Leuten gesprochen, die aus Oer-Erkenschwick nach Sinsen pendeln mit dem Fahrrad oder eben auch von weiter weg kommen. Ne? Und macht schon Sinn, dann so eine Radstation da zu haben. Die sind auch meistens in Bahnhofnähe, sowohl in Haltern, in Recklinghausen fällt mir das ein. Ja. Also ist eine gute Synergie.
Ne? Absolut.
Kann ja nicht jeder so sportlich sein wie unser Kollege Brisch, der Städte übergreift. Mit dem Fahrrad unterwegs ist, ohne E-Bike, nur mit einem alten Drahtesel wirklich. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Wochenende, wo wir schon bei Rumradeln und so weiter sind. Katharina, du hast den Überblick, was passiert?
Ja, wir haben natürlich einige Veranstaltungen am langen Pfingstwochenende, es ist ja langes Wochenende sogar für die meisten. Ich habe wie immer mal drei rausgesucht, exemplarisch, und zwar laufen die Ruferspiele ja noch. Und da ist jetzt am Wochenende das Theaterstück All Right, Good Night. Das verbindet eine persönliche Geschichte einer Demenzerkrankung mit dem bis heute ungeklärten Verschwinden des Fluges MH370, wenn ich mich jetzt meine Schrift selber lesen kann. Ja, also sehr, sehr spannendes Konzept, auch von der Regisseurin selbst geschrieben. Gibt noch Live-Musik dazu, also gibt komponierte Musik, die live von einem Orchester gespielt wird, und das wird Freitag und Samstag aufgeführt. Ich glaube jeweils um 19:30 Uhr, aber da einfach auf www.malerzeitung.de nachgucken. Finden Sie sowohl alle Wochenende oder findet ihr alle Wochenendtipps. Es gibt auch für beide Voraufführungen noch Karten, die kosten zwischen 25 und 42,50 Euro, sind über die Webseite der Ruferspiele erhältlich. Und am Freitag gibt es im Anschluss auch noch ein Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern. Und am Sonntag, das ist aber schon ausverkauft, ist Bjarne Mädel da im Theater Mal und ist da mit einem eigenen Programm. Aber wie gesagt, das ist schon ausverkauft, aber ich glaube, jeder kennt oder viele werden Bjarne Mädel entweder als Tatortreiniger oder von einem Mod.
Als Grimme-Preisträger kennen wir ihn auch.
Als Grimme-Preis auch. Und
Mord mit Aussicht.
Mord mit Aussicht, hatte ich doch recht, dankeschön. Ich habe gerade nur Hängersch im Kopf gehabt.
Und natürlich Stromberg.
Natürlich.
Der Ernie.
Genau, also hoher Besuch, Grimme-Preisträger bei uns in Mal. Aber wie gesagt, leider schon ausverkauft. Dann ist am Samstag, da kann Patrick auch gleich noch ein, zwei Sachen zu sagen, in der Galerie Fort Notch die Ausstellung Wild Import oder Wild Import? Wild
Import wahrscheinlich. Sag mal direkt was dazu.
Ja, Wild Import. Also das ist das Fort Notch. Das ist so, ja, da ist Mals ältestes Tätowierstudio. Das Top Notch Tattooing ist da auch untergebracht. Vor 1989 von Heiko Gantenberg gegründet. Mittlerweile ist jetzt der Bernd Seiken da aktiv mit einer Kollegin. Die tätowieren da nach wie vor und die machen am Wochenende eine Ausstellung. Erst machen sie eine Warm-Up-Party.
Im Hagenbusch.
Im Hagenbusch mit drei Punkbands am Freitagabend. 10 € Eintritt. Und dann ist am Samstag ab 17 Uhr ist die Vernissage von diesem Wildimport. Also da werden Tiere, die es im Ruhrgebiet gibt, die haben die da künstlerisch dargestellt auf verschiedene Art und Weise. 150 Sachen sind da zu sehen. Das geht bis August. Da ist die Finissage. Dann können die Sachen auch gekauft werden natürlich. Und die machen am Samstag, ist freier Eintritt.
Gibt Live-Musik, glaube ich auch.
Live-Musik auch so ein bisschen, so Akustik-Set habe ich so gehört. Dann auch was zu essen gibt es da zu trinken. Auch also ist ein netter Abend. Kann man sich mal so auf dem Weg, kann man sich das gut angucken.
Genau.
Spannend.
Ja. Und dann ist am Pfingstmontag nochmal ein großes Ereignis im Volkspark. Und zwar steht der Mühlentag an. Die Mühlenradfreunde im Heimatverein Mahl laden wieder zum Mühlentag ein, zum Heimatmuseum. Das ist am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr. Da kann man die alte Wassermühle mal wieder im Betrieb sehen, wie damit das Getreide gemahlen wurde. In Drechsler, Schmiede und Imker sind auch da und stellen ihre Handwerkskunst vor. Und auch das Guido Heilandbad ist wieder mit dabei. Die Cafeteria hat geöffnet. Das heißt, da kann man dann auch nochmal rüber für Kaffee und Kuchen. Und in der Museumstenne gibt es auch wieder Steinofenbrot und ich glaube Mettwürstchen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Leckeres Zeug und ganz viel Programme rund ums Heimatmuseum. Auch nicht wundern, sind ein paar Wege im Volkspark gesperrt, auch genau der parallel zum Guido Heilandbad verläuft, ist aber für die Veranstaltung selber nicht relevant, weil die Straße, die zum Guido führt und zum Heimatverein, die ist frei, weil es eben die Straße ist und nicht ein Weg im Volkspark. Aber falls sich da jemand wundert, warum die Wege gesperrt sind, die Umgestaltung des Volksparks zum Klimapark ist weiter im Gange, deswegen müssen da Wege gesperrt werden.
Ja. Und heute habe ich noch erfahren, also trotz Feiertag sind die Lohestühle sind auf. Die haben ein Programm, also die machen durchgehend auf und der Betreiber sagt, also wird zwar warm, es sind ja über 30 Grad angekündigt, aber es gibt eine Klimaanlage. Also wer keine Lust auf die Zeit auf Schwitzen, kann ins Kino
Sehr
gehen.
Sehr schön.
Ja, und Mühlentag ist insofern auch immer, es ist ein netter kleiner Ausflug. Ne?
Ja,
man kann
es
mal
ist
eben
ein Familienfest,
schnell hin.
Ne?
Ja, und kleiner Tipp für alle, die so ein bisschen gerne fotografieren und mal ein bisschen was ausprobieren wollen, da gibt es schöne Motive, muss ich sagen. Also da habe ich gerne immer den Auftrag damals gemacht, hinzugehen und Fotos zu machen für die Zeitung. Und wer privat so ein bisschen sich austoben möchte, da gerade wenn die da der Schmied oder was
weiß ich auch genau, immer da zugange sind. Ja, genau, Hufeisen werden
gemacht. Also von daher lohnt sich auch dafür,
absolut.
So als kleiner Tipp.
Und wir sind natürlich live dabei, wir machen auch wieder Live-Bericht und Fotos wird es natürlich auch wieder geben, diesmal nicht von dir.
Nein.
Aber genau, Fotos und auch den Livestream, der dann zum Video umgewandelt wird, findet ihr auf www.maler-zeitung.de.
Ja, und Wetter soll Freitag, Samstag auf jeden Fall gut werden, habe ich
Sonntag
jetzt gehört.
Auch.
Sonntag dann auch, dann hoffen wir mal, dass da nicht ein Hitzegewitter kommt am Montag.
Nee, also wir hatten in der Mittagspause jetzt mal nachgeguckt, ich glaube Sonntag 30 Grad in Mahl, Montag 29 Grad in Mahl.
Ansonsten Jacke an und Regenschirm dann hin.
Ja, von Gewitter habe ich nichts gesehen. Ja.
Zum Glück habe ich Urlaub nächste Woche.
Ja, siehste. Ja, wir schwitzen uns hier im Großraumbüro.
Ja, hier haben wir zumindest eine Klimaanlage auch, die man mal einschalten kann.
Ja, so warm wird es ja eigentlich auch gar nicht.
Hoffen wir es mal. Muss ja nicht auf einen Schlag.
Nee.
Gut, ich denke, damit sind wir durch für diese Woche. Dann vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Danke dir.
Bitte, bitte. Und danke euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Und dann sagen wir mal bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Ciao.